Wer mich nicht kennt, ich bin Janis Ehling, bin am Sprecherinnenrat der Sozialistischen Linken, im Parteivorstand und Bundesgeschäftsführer des Studierendenverbandes. Als Geschäftsführer des Studierendenverbandes bin ich es nicht gewohnt, so früh aufzustehen. Da fängt die Arbeitszeit immer ein bisschen später an. Aber aus gutem Anlass hier heute Morgen aufgestanden. Wir haben nämlich eine hochspannende Frage: Globalisierung, Nationalstaat und die Linke. Das ist ja eine der, würde ich sagen, auch mit meist diskutierten Fragen, sowohl in der gesellschaftlichen Linken als auch in der Linkspartei. Wie steht man zu internationalen, supranationalen Organisationen? Und wie verhalten wir uns als Linke zu einer Globalisierung, die nicht links angetrieben ist, sondern vom Markt angetrieben ist und andererseits auch von internationalen Organisationen, die überwiegend, würde ich jedenfalls sagen, nicht besonders progressiv sind? Und wie verhält sich quasi die Linke, die gesellschaftliche und auch die Partei in dieser Gemengelage? Das ist, glaube ich, eine hochspannende Frage, zu der wir Peter Wahl eingeladen haben. Peter Wahl, langjähriger Geschäftsführer von WEED, jetzt im Vorstand und im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC. Und genau, ich würde dir gleich das Wort geben.
Ja, schönen guten Morgen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema, das ja von Janis jetzt schon als spannend und kontrovers eingeführt worden ist, heute behandeln können. Ich werde jetzt aus der sehr komplexen und weit ausgedehnten Materie einige Punkte herausnehmen, und zwar zum einen zur Einführung ein paar Basics zu Formen der Vergesellschaftung. Der Nationalstaat ist ja nichts anderes als eine Form der Vergesellschaftung. Zweitens die Ambivalenz dieses Nationalstaates behandeln, dann zum Thema Globalisierung zu kommen, das ist die zweite Seite unseres Themas heute Morgen, als eine spezifische Form des Kapitalismus, und viertens schließlich, wie die beiden miteinander wechselwirken und welche Fragen und Probleme sich dabei ergeben. Die Einführung hat es ja schon klar gemacht, es wird bei diesem Thema auch grundlegende Fragen linker Wertorientierung tangiert, wie der Internationalismus natürlich, und umgekehrt wird der Nationalismus, zu dem wir natürlich diese Haltung hier haben, ebenfalls davon berührt. Ja? Aber in einer, und das werden wir gleich sehen, dialektischen Weise, oder wie ich manchmal sage, das Nutella-Problem. Ja? Denn nur wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin. Die Frage ist, ob da, wo Internationalismus draufsteht, immer Internationalismus drinsteht und umgekehrt. Ja. Das wird so ein bisschen das Thema sein. Es geht also dabei um Fundamente linker Identität überhaupt. Das macht das Thema so brisant und so spannend. Neu ist die ganze Geschichte überhaupt nicht. Ich will das mal an zwei, drei Zitaten zeigen. Hier ist eines: Ebenso wie wir stets den Pangermanismus, den Panslawismus, den Panamerikanismus als reaktionäre Ideen bekämpfen, ebenso haben wir mit der Idee des Paneuropäertums nicht das Geringste zu schaffen. Oder weiter im Text: Nicht die europäische Solidarität, sondern die internationale Solidarität, die sämtliche Weltteile, Rassen und Völker umfasst, ist der Grundpfeiler des Sozialismus im marxischen Sinne. Und jede Teilsolidarität aber ist nicht eine Stufe zur Verwirklichung der echten Internationalität, sondern ihr Gegensatz, ihr Feind, eine Zweideutigkeit, unter der der Pferdefuß des nationalen Antagonismus hervorruckt. Das ist eine Position, und wenn man die zum Beispiel gegen die Position hält, die auf dem jüngsten Parteitag der Linkspartei manchmal geäußert wurde, ich denke an Harald Wolff, Neuen Deutschland habe ich gelesen, die EU ist ein internationalistisches Projekt, dann sieht man hier schon, dass das eine Kontroverse ist. Kennt jemand die Zitate? Wer hat es gesagt? Quiz? Sehr gut. Das stammt von Rosa Luxemburg. Ich zitiere das jetzt nicht, weil ich jemand wäre, der Klassiker für Autoritäten hielte, die immer in jedem Fall recht haben, sondern mir geht es darum zu zeigen, dass auch die Alten das schon diskutiert haben. Denn hier habe ich einen anderen Alten, der dazu sagt, vom Standpunkt der ökonomischen Bedingungen des Imperialismus, das heißt des Kapitalexports und der Aufteilung der Welt, durch die fortgeschrittenen und zivilisierten Kolonialmächte sind die Vereinigten Staaten von Europa unter kapitalistischen Verhältnissen entweder unmöglich oder reaktionär. Das ist der alte. Und ein anderer, der jetzt auch damals schon eine gegenteilige Meinung vertreten hat, also die Kontroverse ist jetzt nicht nur zwischen Harald Wolff 2021 und Rosa Luxemburg 100 Jahre früher. Es ist an der Zeit, auf diesen Ausweg konkret hinzuweisen. Er ist enge wirtschaftliche Kooperation der europäischen Völker als das einzige Mittel, unseren Kontinent in der wirtschaftlichen Zersetzung und Unterjochung durch das überstarke amerikanische Kapital zu retten. Wenn man jetzt mal die zeitbedingten Jargon-Wörter weglässt, klingt das, als ob das, als ob der Schreiber hier schon den Trump und die transatlantischen Verwerfungen kennen würde. Kennt es jemand? Weiß, wer es ist? Das ist ein Artikel aus der Pravda von Trotzki von 1923. Bitte? Alle versammelt, ne? Nicht? Also er sagt dann noch über die Vereinigten Staaten von Europa, diese rein revolutionäre Perspektive sind die nächste Etappe der revolutionären Bewegung in Europa, die sich aus dem schneidenden Gegensatz zwischen Europa und Amerika ergibt. Er meint damals, Trotzki, 1923, es gäbe eine sozialistische Revolution überall und daraus würden die sozialistischen Vereinigten Staaten von Europa kommen. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, Recht und Unrecht und so weiter da jetzt gegeneinander auszuspielen, sondern zu fragen, was können wir aus dieser Kontroverse für uns heute lernen? Als erstes können wir daraus lernen, dass nicht überall, wo international draufsteht, unbedingt emanzipatorischer Internationalismus drin sein muss. Also das ist Rosa Luxemburg und Lenin in diesem Falle. Und bestimmte Formen von internationaler Kooperation können reaktionär sein. Also wenn die Kapitalistenklasse im alten Jargon untereinander kooperiert, ist es nicht unbedingt internationalistisch und fortschrittlich. Und Vergesellschaftsformen, insbesondere der Nationalstaat oder auch supranationale Formen wie die EU, können nur im Zusammenhang mit dem gesellschaftspolitischen Inhalt, das heißt ihrem Klassengehalt, beurteilt werden. Das ist eine ganz zentrale Botschaft. Egal, ob ich über die Stammesgesellschaft, den irgendwie feudalistische Königreiche oder die EU oder was auch immer oder das Forum, das Imperium Romanum rede, diese Formen der Gesellschaftung kann man nicht isoliert betrachten von deren Klassengehalt oder deren gesellschaftspolitischen Inhalt. Das ist eine ganz zentrale Einsicht und wer die vergisst, wird immer wieder sich in Widersprüche und Sackgassen bei diesem Thema bewegen. Und dann kann man natürlich feststellen, dass sich auch das, was Internationalismus ist und das, was Nationalstaat ist und seine Funktion, natürlich im historischen Kontext sich wandeln kann. Ja. Dazu jetzt, um das zu begründen, zunächst mal noch ein paar Basics. Vergesellschaftung folgt einer menschheitsgeschichtlichen Grundtendenz, und zwar von einfachen und kleinen Formen zu komplexen und großen Formen. Es gibt so eine Art Schema, so ein grobes, das wir aus Debatten über den historischen Materialismus kennen. Da geht es von der Urhorde über den Stamm, über die feudale Nationsbildung eben bis zum modernen Nationalstaat als eine Kette oder als eine durchgehende, kohärente Entwicklung. Und dort kann man die Tendenz beobachten, sozusagen menschheitsgeschichtlich, es geht immer von kleineren zu größeren Einheiten und die sind am Anfang intern einfach strukturiert und werden immer komplexer. Ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt ist, und das gilt ebenfalls von der Urhorde bis zum neuen Nationalstaat, dass Vergesellschaftung immer in territorial begrenzten und bevölkerungsmäßig begrenzten Einheiten stattfindet. Also auch die EU ist ein Thema oder ein Gemeinwesen, wenn man so will, wo die Grenzfrage steht. Weiß jeder heute, super aktuell. Ja, Frontex, Mittelmeer, Sicherung der Grenzen ist ein Thema, über das ich jetzt mich nicht weiter ausbreite. Ja. Aber ihr seht, das reicht, wie gesagt, von früheren Zeiten bis heute. Und eine weitere zentrale Botschaft ist es, dass Vergesellschaftung, also all diese Formen von der Horde bis zur EU, nicht einfach nur die Organisation des Zusammenlebens ist, das ist es auch, sondern das findet immer herrschaftsmäßig statt. Natürlich in verschiedenen Formen und Gestalten, aber auch das darf man nicht vergessen. Das ist so ein bisschen eine Präzisierung meiner anderen Grundbotschaft, dass es immer darauf ankommt, die gesellschaftspolitischen und klassenmäßigen Inhalte einer Vergesellschaftungsform mit zu betrachten. Wenn wir uns das jetzt mal historisch ganz kurz nur und kursorisch angucken, nach drei Kategorien, welche Kollektive sind, wie sieht das territorial aus? Jetzt machst du uns das Bild drübe da vorne. Ja. So. Ja, so ist okay.
So geht's, genau.
Ja, ja, gut.
Also ich gehe jetzt mal kurz und ohne das zu vertiefen, aber da kommt eine Botschaft dann raus. Dann seht ihr, wenn man sich das Kollektiv anguckt, also Urhorde, Sippe, Horde, dann ist das territorial nicht so fest und fixiert gewesen. Das war offen, das waren Nomaden, das war wechselnd und die Form von Staatlichkeit war höchst rudimentär, also da gab es, und Herrschaft, da gab es vielleicht einen Clanchef oder sowas, mehr nicht. Dann kam als einer der wichtigsten Veränderungen in der Menschheitsgeschichte, das ist nur mit der Industrialisierung zu vergleichen, die neolithische Revolution, das heißt die Sesshaftigkeit, und damit hat sich natürlich die Territorialfrage ganz anders gestellt. Ja. Es gibt also dann größere Einheiten und es gibt eine Verfestigungstendenz des Territorialen. Der Bauer, der Landwirtschaft betreibt, Felder oder Weiden bewirtschaftet, der hat natürlich Interesse, dass es da eine Grenze gibt. Also da entsteht die Grenzbildung und es gibt auch schon in den herrschafts- und politischen Formen eine etwas komplexere Form. Dann im Feudalismus etwa haben wir regionale Fürstentümer, aber auch die freien Reichsstädte und so weiter, zum Beispiel in Deutschland. Ja. Aber die Grenzen sind noch relativ durchlässig und es gibt aber doch einfache Staatlichkeit und Formen der Institutionalisierung. Und da gibt es die nächste große Wende mit der industriellen Revolution und der Entstehung des Kapitalismus. Das Kollektiv ist jetzt der Staatsbürger. Das ist sehr genau definiert, juristisch, mit allem drum und dran. Es gibt klare, feste Grenzen und das Staatswesen ist sehr komplex. Jetzt stellt sich die Frage, wenn wir uns diese historische Kette ansehen, ist das Neue immer ein Fortschritt? Ist es eine höhere Stufe im Sinne von mehr Emanzipation? Und da ist es eben anders, als dass das Schema des historischen Materialismus annimmt, meines Erachtens nicht so einfach. Dass die historisch jeweils neueren Formen können einen Zuwachs an Emanzipation ermöglichen, wie zum Beispiel im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, aber sie müssen das nicht. Es gibt historische Beispiele, wo das anders war. Hier ein Fall, die attische Demokratie, also Athen, ging im römischen Imperium auf und es war unter, wenn man als Kriterium für Emanzipation die Autonomie, die Selbstbestimmung des Individuums nimmt, Demokratisierung sozusagen, da war das natürlich ein gewaltiger demokratischer Fortschritt. Und interessant ist, das Imperium war multikulturell, da von Ägypten, Nubien bis zu den Germanen im Osten, Perser bis zum Westen, zu den Franken, alles möglich. Es war eine multikulturelle Gesellschaft, sehr bunt. All das, wovon viele von uns heute auch träumen und für gut finden, das war das römische Imperium. Und es gab dort keine oder wenig rassistische Diskriminierung. Und man konnte als germanischer Barbar sogar bis zum Kaiser aufsteigen in vielen Fällen und Ähnliches. Ja? Also das ist ja interessant, aber trotzdem war es jetzt gemessen an der attischen Demokratie ein Rückschritt. Oder hier ein anderes historisches Beispiel. Bei den Germanen gab es den sogenannten Ting, das war basisdemokratisch bis zum gewissen Grade. Also Frauen durften nicht rein, Fremde natürlich sowieso nicht. Ja. Aber immerhin unter den freien Männern und Sklaven durften auch nicht rein. Aber die freien Männer haben untereinander basisdemokratisch den Heerführer für den nächsten Krieg gewählt oder für sonst irgendwas. Ja. Und das ist dann natürlich schon im frühen Mittelalter von der Erbmonarchie abgelöst worden. Die war natürlich viel unter Demokratie und emanzipatorischen Gesichtspunkten weniger demokratisch, ja, oder weniger emanzipatorisch. Also wir sehen, das Schema enthält Widersprüche, die ganz interessant sind. Und man kann feststellen, small kann manchmal beautiful sein. Also die kleinere Einheit kann durchaus mehr Potenzial besitzen als die größere. Nicht zwangsläufig, aber das kann sein. So, das zu den Basics, das wir jetzt für das Folgende so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und jetzt kommen wir speziell zu dem Nationalstaat. Den gibt es in Europa. Die ältesten Beispiele sind Frankreich, England, Portugal, Spanien, etwa mit Ende des Hochmittelalters, also 15. Jahrhundert, in Prozessen haben die sich herausgebildet. Aber für die Masse in Europa ist der Nationalstaat im 19. Jahrhundert mit der Entstehung des industriellen Kapitalismus verbunden. Und hier gilt, wenn man darauf den Blick werfen wollen, jetzt, der Nationalstaat existiert nicht. Erste Botschaft, denn es gibt große und mächtige, es gibt mittlere, kleine und einflusslose. Es wird jeder zustimmen, dass zwischen dem Nationalstaat USA und Burkina Faso, sind beides Nationalstaaten, aber doch beträchtliche Unterschiede sind, und zwischen dem Nationalstaat China und dem Nationalstaat Luxemburg, würde ich sagen, gibt es auch einige Unterschiede. Also deswegen ist die Rede von dem Nationalstaat eine Abstraktion, die zulässig ist aus theoretischen Gründen für bestimmte Erkenntnisinteressen, aber man darf sie nicht sozusagen grenzenlos benutzen. Und darunter gibt es welche, die sind aggressiv und friedlich unter den aggressiv und unfriedlich, und andere sind friedlich. Also die Schweiz hat seit 500 Jahren niemanden mehr angegriffen, ja, und die Schweden haben seit 300 Jahren niemanden mehr angegriffen. Also das ist sehr unterschiedlich, und es sind nicht alle so unsympathisch wie Preußen und so verbrecherisch wie Nazi-Deutschland. Also auch das muss man, wenn man über den Nationalstaat redet, mit berücksichtigen. Ja. Und dann schließlich als weitere Regel das internationale System. Also das, was Internationes zwischen den Nationen passiert, das ist das internationale System. Das ist wiederum in sich hierarchisch und herrschaftsmäßig strukturiert. Weder die UNO, noch die EU, noch weiß der Teufel irgendeine interessante, die NATO, whatever, sind basisdemokratische Veranstaltungen, sondern die sind alle hierarchisch und herrschaftsmäßig. Was ist nun das Problematische an diesem Nationalstaat? Und hier renne ich jetzt offene Scheunentore bei euch allen ein, deswegen sehr kurz, da gibt es einen weiten Konsens in der Linken. Wie alle Gesellschaftsformen, außer vielleicht der utopischen Vorstellung einer Weltgesellschaft, konstituiert der Nationalstaat ganz automatisch und zwangsläufig ein Innen und Außen, ein Wir und die Anderen. Das ist so. Wenn ich Deutsch definiere, und dann ist klar, das ist nicht Französisch. Und wenn ich Italienisch definiere, und dann ist klar, das ist nicht Griechisch und so weiter. Also das ist ein grundlegendes Merkmal des Nationalstaats. Und deswegen ist dem Nationalstaat strukturell inhärent die Tendenz zur Abgrenzung nach außen und auch zur Konkurrenz und zum Konflikt. Und wenn ich sage, es ist inhärent, heißt nicht, dass es in jedem Fall sich aktualisiert. Dieses Wir und Ihr hat auch die Schweiz, also die Schweizer sind da recht ausgeprägt sogar, ja, oder auch die Schweden, ja, die, aber das führt nicht automatisch dazu, dass die jetzt den anderen die Schädel einschlagen. Ja. Aber als Tendenz ist es auch in friedfertigen Gemeinwesen wie der Schweiz und in Schweden durchaus vorhanden. Und nach innen erzeugt dieses Wir und die anderen, das Innen und Außen, immer einen gewissen Konformitätsdruck, natürlich in verschiedener Intensität, bei uns relativ gering, aber in der Ukraine im Augenblick in einer fast schon terroristischen Form. Und in der deutschen Geschichte natürlich, wer 1936 als Volksgenosse sich nicht über die Olympischen Spiele begeistert hat, war natürlich schon in Lebensgefahr. Ja. Also man sieht nach außen die Tendenz angelegt in diesem Konstrukt Nationalstaat zur Aggressivität und nach innen zur Repression. Allerdings muss man jetzt sehr unterscheiden. In Nationalstaat ist die Wurzel Natio, das ist lateinisch und heißt geboren werden oder die Geburt, also ein biologischer Vorgang. Und aus diesem Grund haben naive Vorstellungen von Nationalstaat und später auch reaktionäre Vorstellungen von Nationalstaat immer die Meinung vertreten, der Nationalstaat sei was Natürliches, quasi biologisches Gegebenes, wie das Wetter oder was auch immer. Und das ist natürlich Unsinn. Der Nationalstaat ist historisch entstanden, er ist keine natürliche Gegebenheit. Aber man muss ihn sehr unterscheiden, das ist jetzt ganz wichtig für die folgende Debatte, Nationalstaat und Nationalismus sind zwei verschiedene Dinge. Der Nationalstaat kann, muss aber nicht der Nährboden für Nationalismus werden. Der Nationalstaat ist eine materielle gesellschaftliche Realität. Der Nationalismus ist ein ideologisches Phänomen. Das Wesen, sozusagen die inhaltliche Substanz von Nationalismus ist es, dass das Fremde abgewertet wird und das eigene aufgewertet wird. Also Beispiele, Deutschland, Deutschland über alles, ja, heißt das alles, was nicht Deutschland ist, runter. Ja, also es ist eine klare Hierarchiebildung. Oder die Griechen müssen ihre Hausaufgaben machen, um mal eine Schlagzeile aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor 2 Jahren zu nehmen. Auch das ist, da wird der andere, nämlich der Grieche, zum Lernenden heruntergestuft, ja. Und es gibt eine Autorität, die die Hausaufgaben, das ist der Herr Lehrer, vergibt und die haben ihre Pflicht, nämlich die Hausaufgaben zu machen, nicht erfüllt. Ist eine Form von nationalistischem Denken. Aber auch hier, wirtschaftlich ist die EU ein Riese wie die USA und China und unsere Softpower ist die beste der Welt. Also wer solche Sätze sagt, ich habe den längsten oder ich habe den größten in der ganzen Welt, ja, das ist das, ja. Unsere Softpower ist die beste der Welt. Mit Softpower ist gemeint die europäischen Werte. Also in dem Fall, sie hat das ein bisschen salopp formuliert, das ist die ehemalige Vorsitzende der italienischen Jusos und jetzige Außenbeauftragte der EU. Also ihr seht, in allen Gesellschaftsformen, vom Stamm bis zur EU, gibt es diese Denke, die wir als Nationalismus bezeichnen können, die Abwertung des anderen. Oder hier ein anderer Lichtgestalt, wer kein Englisch kann, die Vereinigten Staaten sind und bleiben die einzige unentbehrliche Nation. Ich glaube in den amerikanischen Exzeptionalismus, also die Ausnahmestellung, mit jeder Faser meines Lebens, meines Körpers. Ja, Barack Obama.
Er ist religiös, was schon. Ne?
Also es ist nicht der Trump jetzt plötzlich die Entdeckung des amerikanischen Nationalismus. Darauf sollten wir nicht hereinfallen, sondern das ist in den USA schon seit 400 Jahren so, seit es sie gibt im Grunde. So. Und dieser Nationalismus, auch das wissen wir, wird gerne und immer wieder instrumentalisiert, wird benutzt als Herrschaftsmittel zur Schaffung von Loyalität nach innen, zur Indienstnahme gegen tatsächliche oder imaginäre Feinde von außen. Und ein interessantes, akutes Phänomen ist, dass in den letzten 20 Jahren zunehmend Verlierer der Globalisierung, die sogenannten Abgehängten, sich den rechten und nationalistischen Positionen zuwenden. Und der Mechanismus, der dahinter steckt, warum die das tun, ist im Kern schon vor über 150 Jahren formuliert worden in diesem schönen Zitat von Schopenhauer. Jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, darauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein. Also Nationalismus, das heißt, das sich selbst erhöhen und das Abwerten von anderen, ist ein psychologischer Kompensationsmechanismus, der einem selbst scheinbare Würde, scheinbare Stärke, scheinbare Bedeutung, scheinbare Persönlichkeitswertigkeit verleiht. Das ist das grundlegende Geheimnis, warum abgehängte Leute, die früher KP gewählt haben in Frankreich, erkennt die Debatte mit dem Eribon, jetzt Front National wählen. Ja. Sie bekommen dadurch eine Scheinaufwertung und das ist das letzte Geheimnis des Nationalismus. Und das ist natürlich für die Linke eine interessante Frage, auf die ich aber jetzt nicht eingehe. Das waren jetzt die Punkte, wo wir alle Konsens haben. Und jetzt wird es spannend, jetzt kommen die Punkte zum Nationalstaat, die wahrscheinlich jetzt für manche eher ein Schocker werden. Der Nationalstaat ist durch die hohe Verdichtung von Kommunikation, wirtschaftlichen, politischen, juristischen und anderen Mitteln bisher in der Menschheitsgeschichte die Form der Vergesellschaftung, die ein hohes Maß an Problemlösung ermöglicht. Also große Infrastrukturprobleme, große Entwicklungsfragen zu lösen, dazu ist der Staat, der Nationalstaat, das bisher beste Mittel. Ich will ein krasses Beispiel herausgreifen. Armut. Vor einer Generation gab es in China etwa 1 Million Menschen, die nach Kriterien der Weltbank in der absoluten Armut leben. Davon sind 800 Millionen inzwischen aus der absoluten Armut heraus. Und das war nur möglich, das ist einmalig in der Menschheitsgeschichte, und damit will ich jetzt nicht den Xi oder die chinesische politische System in den Himmel, ich will das als feststellen unter unserem Gesichtspunkt, so etwas ist nur möglich, wenn du einen Staat hast, einen Staatsapparat und in dem Falle auch noch einen ziemlich zentralisierten mit einer Organisation, in dem Fall der KP, die diesen Staat organisiert. Ohne Bewertung, will das nur mal feststellen. Ein anderes Beispiel aus jüngster Zeit, die Finanzkrise, wie ist die gelöst worden? Nicht durch die EU, auch nicht durch den IWF oder andere Multilaterale, sondern das lief alles nationalstaatlich. Nicht, weil die Länder, das haben ja fast alle gemacht, nationalistisch wären, sondern weil schlicht und einfach das Feuerwehrmaterial lediglich in den Händen des Nationalstaates war, nämlich das nötige Geld, die nötigen juristischen, rechtlichen und politischen Ressourcen, um diese Krise schnell und halbwegs effizient wenigstens zu deckeln. Das war der Nationalstaat, nicht die EU. Also der Nationalstaat als eine Form zur Problemlösung. Natürlich mit Grenzen. Weiß das jetzt jeder denken, was ist mit dem Klima? Ja, völlig klar. Aber für viele gilt das. Jetzt der Nationalstaat als Schutzraum. Auch das etwas, was so manchen Linken erstmal schockt. Ich will es an einem extremen Beispiel klar machen. Viele Linke finden ja den Nationalstaat obsolet, schlecht und überflüssig. Und da sah ich immer in einer Fußgängerzone oder so, wenn ich keine Zeit habe zu langen Erklärungen, ja, geh mal nach Israel und erzähl den Israelis mal, sie sollen ihren Nationalstaat auflösen. Ja. Oder fahr mal nach Kuba und sag den Kubanern, sollen mal ihren Nationalstaat auflösen und abschaffen. Daran wird es deutlich. Und bei Israel am Besonderen. Der Nationalstaat war in seiner Entstehungszeit ein Schutzraum gegen Fremdherrschaft, gegen imperialistische, kolonialistische, neokolonialistische Unterwerfung von Nationen, von Bevölkerungsgruppen und so weiter. Und bei den Juden am krassesten, als mit der extremen Diskriminierung. Und für die war die Schaffung, das ist die Grundidee des Zionismus, die Etablierung des Staates Israel natürlich die Etablierung eines Schutzraumes gegen diese Diskriminierung. Dass dann die Palästina-Problematik auftaucht, geschenkt, ist ein anderes Thema, aber man sieht diesen Schutzgedanken sehr klar und sehr deutlich hier. Und das Gleiche gilt für Kuba. Also die kubanische Revolution ist als Reaktion auf die imperialistische Ausbeutung und Entwürdigung, das war der Puff der USA, Kuba damals, ist das entstanden und das hat eben nur ein Nationalstaat gekonnt. So, dann dritter Punkt. Der Nationalstaat ist die einzige Gesellschaftsform bisher die einigermaßen demokratische Strukturen hervorgebracht hat. Es gibt keine transnationale Demokratie. Die EU ist das beste Beispiel dafür, aber auch viele andere Fälle gibt es. Die Demokratie, so wie wir sie kennen, mit all ihren Problemen, Postdemokratie, Klassencharakter, was ist denn alles klar, trotzdem ist das die gleiche Medaille, nur eine andere Seite der gleichen Medaille wie die Entstehung des kapitalistischen Nationalstaates. Und wenn wir jetzt auf die internationale Ebene gehen, sehen wir, dass der Nationalstaat das Grundelement der UNO-Charta und des Völkerrechts ist. Und auch da ist dieser Gedanke des Schutzes drin, nämlich der Souveränität, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die koloniale Unterwerfung, wurde sozusagen der Nationalstaat und seine Souveränität ins Spiel gebracht. Und das gilt auch heute noch auf Ebene der EU. Da funktionieren ja die Entscheidungsprozesse in der sogenannten Mehrebenen-Governance, also die nationalstaatliche Ebene, die supranationalstaatliche Ebene, die intergouvernementale. Und da ist es auch so, dass der Nationalstaat de facto nach wie vor die wichtigste Ebene der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung / des Klassenkampfes ist. Also hier sehen wir die Ambivalenz des Nationalstaats, ihn einfach nur als reaktionäre Scheiße abzutun, ist nicht ganz so einfach. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Kapitel. Du hast schon auf die Uhr geguckt. Ja, noch wie viel?
10.
Noch 10 Minuten. Gut, dann wird jetzt der Turbo eingeschaltet, weil wir das alles wissen. Diese Internationalisierung, die es in der Weltgeschichte gibt, zum Beispiel seit der industriellen Revolution, hat ja eben nicht nur die Wasserspülung, den modernen Zahnbohrer und andere Annehmlichkeiten und die Badewanne hervorgebracht, sondern auch Kolonialismus, Imperialismus und alles, was damit zusammenhängt. Ja? Ist ja schon immer Bestandteil dieses Internationalisierungsprozesses gewesen. Ja? Und es hat überall die ökonomischen und oft auch die ökologischen Existenzbedingungen zerstört und schuf grundlegende bis heute nachwirkende Asymmetrien zwischen Nord und Süd. Also das, was ich vorhin mal erwähnt habe, dass Internationalisierung nicht automatisch toll ist für alle, wird da nochmal deutlich. Aber das wisst ihr alles. Und jetzt kommen wir mal zu aktuellen Globalisierung. Ja. Ich mache das sehr knapp, weil das meiste wisst ihr, was das bedeutet. Das ist einerseits revolutionäre Entwicklung bei der Produktivkraftseite. Ökonomisch ist es eine Transnationalisierung unter Führung der Finanzmärkte, aber auch der Produktion, Internationalisierung der Wertschöpfung und des Handels, TTIP, wisst ihr alles. Es hat auch eine kulturelle Komponente und es hat eine politische Komponente, wie diese jüngste Welle der Internationalisierung zustande gekommen ist. Das hier alles sind so Elemente, aber eine ganz wichtige muss man, also soweit übrigens kann man das auch lesen bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die schreibt das auch, aber das Folgende schreibt sie nicht mehr. Gut, dass sie wechselwirken, schreibt sie auch noch. Aber das hier schreibt sie nicht mehr, nämlich dass dieser Prozess unter der Hegemonie des neoliberalen Kapitalismus stattfindet. Der ist also gesellschaftspolitisch, klassenmäßig klar geprägt. Das ist keine neutrale Angelegenheit. So. Was lernt uns das? Die neoliberale Globalisierung ändert nichts an den Herrschaftsverhältnissen innerhalb der Gesellschaften, noch an den Hierarchien zwischen den Gesellschaften. Und deswegen ist seine ideologische Ausdrucksform, der globalistische Kosmopolitismus, come together, oder guckt euch Betriebe an wie Apple, ja, die sind sowas von bunt, 130 Sprachen im Silicon Valley bei den Angestellten und so weiter, alles sehr modern und postmodern. Ja. Aber hier gilt das Diktum, das wir schon von Rosa am Anfang gehört haben, das hat mit emanzipatorischem Internationalismus nichts zu tun. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wie wirkt denn jetzt dieser Internationalisierungsprozess, den wir unter dem Namen Globalisierung kennen, und der Nationalstaat untereinander? Wie wechselwirken die? Traditionell sieht das so aus, also bevor im Grunde diese neue Globalisierungswelle kam, hatten wir einen Staat rot und einen Staat blau. Der hatte relativ geschlossene Grenzen. Der Staat reguliert den internationalen Verkehr durch Zölle, durch Auflagen, durch bürokratische Maßnahmen etc. So wird der Fluss von Kapital, Waren und Dienstleistungen im Nationalstaat klassischer Art reguliert. So. Und das gilt auch für andere Prozesse, Kommunikation, Post, Telegraph in diesen Zeiten etc. Und im Zeitalter der Globalisierung ändert sich das. Da haben wir wieder unseren Staat rot und Staat blau. Aber die Staaten, das heißt die Regierungen, deregulieren jetzt und die Grenzen werden durchlässig. Und die Prozesse der zwischenstaatlichen Kommunikation laufen jetzt nicht mehr durch den Filter staatlicher Regulierung, sondern direkt von der einen in die anderen Gesellschaften. Ja? Durch Kommunikation, Fernsehen, Internet und natürlich gilt das auch für Kapital, Waren und Dienstleistungen. Das ist eine andere Konstellation und Funktion des Nationalstaates, als wir sie früher hatten. Und als Resultat entsteht etwas Drittes, nämlich transnationale Räume, in denen dann Multis operieren und andere Global Players, das können auch Organisationen sein, wie Greenpeace, nicht so stark und so einflussreich wie Apple, aber doch auch transnational operierend. Das ist sozusagen die neue Situation, wobei auch das Bild zeigt, dass klar der Nationalstaat nicht weg ist. Also er ist nicht ersatzlos entfallen, sondern er ist immer noch da. Und aus dieser Konstellation ergeben sich scheinbar plausible Thesen. Habermas, 1996, ein sehr einflussreicher Artikel von der postnationalen Konstellation. Linksradikal mit Tony Hart und Negri, das berühmte Buch Empire im Jahr 2000, der die Idee hat, die Grundidee, es gibt jetzt nicht mehr ein internationales System, das durch Nationalstaaten strukturiert wird, sondern es ist ein diffuses Ganzes, das Empire, was sozusagen global entsteht. Und daraus hat er ja dann im nächsten Buch als Antwort darauf nicht mehr die Klassen und das revolutionäre Subjekt gemacht, sondern die Multitude. Das ist quasi das Gegenteil von unten eingeführt. Auch so schöne Sprüche, wir leben in der einen Welt, markieren das, oder der Nationalstaat ist obsolet. Wenn man in der Linkspartei eine Abstimmung macht, kriegt man da immer noch 60-70% pro für diesen Satz. Und für den kriegt man 80%, es gibt kein Zurück zum Nationalstaat. Das sind scheinbar plausible Thesen. Aber dahinter steckt eine, und zwar bei uns, eine sehr germanozentrische Illusion, nämlich dass der Nationalstaat gar nicht tot war und deswegen auch die Frage des Zurücks gar nicht steht. Wer einen internationalistischen Blick auf die Welt hat und weiß, dass in China die nie auf die Idee gekommen wären, in den USA auch nicht und in UK und in Russland oder auch sonst wo, die Vorstellung, dass der Nationalstaat obsolet ist, das ist arg deutsch, würde ich mal sagen, typisch deutsch. Und in ein paar anderen Industrieländern gibt es das auch auf der linken Flanke, diese Strömung. Aber das ist eine Illusion. Im Gegenteil würde ich sagen, der Zerfall der UdSSR und Jugoslawiens und die Trennung der CSSR hat über 20 neue Nationalstaaten hervorgebracht. Und gerade die, die uns heute erzählen wollen, wir seien, weil wir globalisierungskritisch sind, wir wollten zurück in die Zeiten des Kirchturms, der Kirchturmpolitik, die haben das ja alles voll begrüßt und unterstützt, ja, beziehungsweise sogar militärisch eingegriffen, wie im Fall des Kosovo. Und auch in anderen Fällen nimmt die Beliebtheit des Nationalstaates zu. Jeder Link, nicht jeder, aber viele Linke sind ganz begeistert über die Kurden und die Waffenlieferungen in deren nationalen Befreiungskampf. Ähnliches für Palästina oder gucken wir nach Katalonien, wo auch die katalonischen Linksradikalen für einen unabhängigen Nationalstaat sind. Und auch in Deutschland, wo doch nun sozusagen der historische Hintergrund diese Lehre besonders stark macht, oder diese scheinbar plausiblen Einsichten, wurde die Finanzkrise nationalstaatlich gelöst, das habe ich schon genannt, was ich nicht für einen Fehler halte, sondern es war einfach, es gab keinen anderen Weg. Die Merkel ist nicht nationalistisch im klassischen Sinne, ja. Es war einfach kein anderes Instrumentarium da, um das zu lösen, deswegen haben sie es gemacht. Aber nicht ganz so nett mehr finde ich dann, dass der Nationalstaat Deutschland in der Management der Euro-Krise nicht einfach nur Ideologie durchgesetzt hat, sondern sein eigenes Akkumulationsmodell verteidigt hat. Das war es, um was es im Kern ging. Und auch die Internationalisten in der SPD und den Grünen, die ja so super Internationalisten, haben dem zugestimmt, im Gegensatz zur Linkspartei. Und die Linkspartei hat ja deswegen auch Schelte bekommen. Und das Gleiche gilt für die Handelsbilanzüberschüsse. Das ist die aktuelle Debatte, wo die Deutschen isoliert, weitgehend selbst im Westen, ihre eigenen nationalstaatlichen Interessen durchsetzen. Das ist nationalstaatliches Handeln. Und das geht, muss ich sagen, bis in die Gewerkschaften hinein oder Teile der Gewerkschaften, die Teil eines nationalen Standortbündnisses sind, das diese Exportindustrie verteidigen wird. Übrigens gibt es auch, ich will jetzt keine Namen nennen, den einen oder anderen Spitzenfunktionär der Linkspartei, der solche Sätze auch von sich gibt. Und ganz zu schweigen natürlich von den berühmten historischen Beispielen, wo der Nationalstaat eben als Widerstand gegen Kolonialismus oder gegen Faschismus, Sowjetunion oder die Resistance, die Resistenza in Italien, das war alles eine Mischung aus nationalstaatlichen und patriotischen und linken Zielen. Und ein anderes Beispiel, TTIP. Ich selbst war sehr aktiv in dieser Kampagne, habe 2 Dutzend Vorträge gehalten in den letzten Jahren. Auf Podiumsdiskussionen hat man dann immer mit TTIP-Anhängern diskutiert. Die haben dann immer unverfroren und frech gesagt, das ist nationalistisch, ja? Wenn man sagt, wir müssen die Demokratie hier verteidigen und unsere öffentlichen Dienstleistungen wie Gesundheit oder Bildung vor der Privatisierung durch die Harvard University oder sonst was zu verteidigen. Ne? Also daran seht ihr das, ich will es nicht vertiefen, das kennt ihr. Im Augenblick ist es so, wenn man nationale Souveränität gegen den Maastricht-Vertrag in Stellung bringt, dann ist das nicht nationalistisch, sondern schlicht und einfach progressiv.
Vielen Dank erstmal.